blieb bis zum letzten Moment bei dir. Als du ihr sagtest, sie solle ruhig gehen, du kämst schon zurecht, lächelte sie dich um Verzeihung bittend an. Dabei entblößte sie ihre schiefen Schneidezähne, was sie trotz ihrer Verlegenheit schelmisch aussehen ließ.
»Ich bleibe nicht lange und komme wieder, so schnell es geht.«
Allein gelassen hast du dich auf die Stufen gesetzt, die zur Turnhalle hinaufführen. Auf deinen Knien das schwarz eingebundene Heft mit den Namen der Toten. Durch deinen hellblauen Trainingsanzug spürst du die Kälte des Betonbodens. Die Militärjacke, die du darüber trägst, hast du bis oben hin zugeknöpft und deine Arme vor der Brust verschränkt. Dort, wo der Hibiskus blüht, 3x1000 Meilen lang, leuchtend fein durchwirkend Berg und Tal. Du singst mit den anderen die Nationalhymne, bis du plötzlich verstummst. »Fein durchwirkend Berg und Tal«, wiederholst du und erinnerst dich an das chinesische Zeichen für Rio, fein, das du in der Schule gelernt hast. Du bist nicht sicher, ob du diese komplizierte Strichkombination noch zeichnen könntest. Berg und Tal, voller leuchtend feiner Blüten? Oder Berg und Tal, leuchtend fein wie Blüten? Die Schriftzeichen werden jetzt in deinem Kopf von Stockrosen überwuchert. Stockrosen, die in einer Ecke des Hofes stehen und im Sommer über dich hinauswachsen. Lange, gerade gewachsene Stängel, deren Blüten sich zum Himmel recken und an Teller aus weißem Stoff erinnern. Du schließt die Augen, um sie dir besser ins Gedächtnis rufen zu können. Als du sie einen Spalt weit öffnest, wiegen sich die Ginkgo-Bäume vor der Provinzverwaltung immer noch leicht im Wind. Aber bisher ist kein einziger Regentropfen gefallen. Die Nationalhymne ist verklungen, aber die Särge scheinen noch nicht an ihren Plätzen angelangt zu sein. Zwischen den Geräuschen, die zwangsläufig von einer vieltausendköpfigen Menschenmenge ausgehen, sind gelegentlich laute Schluchzer zu hören. Um etwas Zeit zu gewinnen, schlägt die Frau am Mikrofon vor, das Volkslied Arirang zu singen. Du trennst dein Herz von meinem Herzen, doch schon am 4. Kilometerstein holt dich die bittere Reue ein, weil deine müden Füße schmerzen. Die Klagen verstummen und die Frau fährt fort. Legen wir zu Ehren der Verstorbenen eine Schweigeminute ein. Du bist erstaunt über die Ruhe, die mit einem Mal herrscht, als sich das Murmeln der Anwesenden gelegt hat. Statt die Schweigeminute einzuhalten, stehst du auf und gehst mit dem Heft unter dem Arm die Treppe hinauf. Der eine Flügel der Eingangstür zur Turnhalle steht auf. Du ziehst einen Mundschutz aus der Hosentasche und befestigst ihn. Kerzen anzünden hilft gar nichts. Trotz des strengen Geruchs betrittst du den Turnsaal. Der Himmel draußen ist bedeckt, so dass man in der Halle meinen könnte, es dämmere bereits. Die Särge der Toten, für die schon eine Gedenkfeier abgehalten worden ist, stehen nahe am Eingang. Die 32 anderen Leichen, die zwar identifiziert sind, aber noch nicht die Sterberituale erfahren haben, liegen in weiße Leinentücher eingewickelt entlang der großen Fensterreihe aufgebahrt. Neben den Köpfen brennen in aller Stille Kerzen. Sie stecken in leeren Getränkeflaschen. Du gehst zum anderen Ende der Halle und betrachtest die Umrisse der 7 toten Körper, die dort in einer Ecke liegen. Sie sind von Kopf bis Fuß mit großen weißen Baumwolltüchern bedeckt. Ihr Anblick ist dermaßen grauenvoll, dass das Tuch nur kurz angehoben wird, wenn jemand nach einer jungen Frau oder nach einem Kind sucht. Die Leiche am äußersten Ende der Reihe ist am stärksten entstellt. Dem ersten Augenschein nach zu urteilen, handelt es sich um den Körper einer ziemlich kleinen, ungefähr 20 Jahre alten Frau. Aber die Gase, die durch die Verwesung entstanden sind, haben sie aufgeblasen, so dass ihre Maße denen eines erwachsenen Mannes entsprechen. Jedes Mal, wenn du das Laken anhebst, um den Leichnam jemandem zu zeigen, der seine Tochter oder seine jüngere Schwester sucht, bist du überrascht von dem Fortschritt der Verwesung. Die junge Frau hat mehrere Einkerbungen auf der Stirn, die eindeutig von einem Säbel stammen. Das linke Auge, die Wangen, das Kinn sowie die linke Brust und ihre Seiten sind ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Auf der rechten Schädelseite liegt das Gehirn frei, vermutlich durch Schläge mit einem Gewehrkolben. An diesen sichtbaren Verletzungen schreitet die Fäulnis am schnellsten voran, gefolgt von den Quetschungen im oberen Bereich des Körpers. Die Zehen, deren Nägel ein durchsichtiger Nagellack überzieht, sind unversehrt, aber im Laufe der Zeit schwarz geworden. Außerdem sind sie groß wie Ingwerwurzeln. Der gepunktete Faltenrock, der einen Großteil ihrer Beine bedeckt hatte,